brothers and sisters,
Brüder und Schwestern. Aus dem kleinen Saal im Konferenzzentrum in Salt Lake City begrüßen wir Sie zur jährlichen Übertragung für Seminar und Institut. Mein Name ist Kelly Hawes. Ich bin stellvertretender Administrator für Seminar und Institut. Wir freuen uns, dass Elder Kim B. Clark von den 70ern bei uns ist, der Beauftragte für das Bildungswesen der Kirche. Er wird von seiner Frau Sue begleitet. Auch zwei Mitglieder des Bildungsausschusses der Kirche sind heute bei uns. Schwester Linda K. Burton, die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung mit ihrem Mann Craig, sowie Schwester Bonnie L. Oskersen, die Präsidentin der jungen Damen mit ihrem Mann Paul. Ferner haben auf dem Podium Platz genommen Schwester Neil F. Marriott, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen, und ihr Mann David, Chad H. Webb, Administrator für Seminar und Institut, und seine Frau Christy, sowie weitere Administratoren aus dem Büro des Bildungsbeauftragten und von Seminar und Institut mit ihren Frauen. Im Publikum befinden sich weitere Mitglieder der Präsidentschaften, der Hilfsorganisationen sowie weitere Ehrengäste. Wir danken Ihnen allen für Ihren Einfluss auf uns und dieses Werk und sind froh, dass Sie heute hier sind. Wir erwarten heute an die 50.000 Lehrer und Führungsbeamte und ihre Ehepartner. Diese Übertragung ist in etwa 150 Ländern zu sehen und in 40 Sprachen zu hören. Wir heißen Sie alle ganz herzlich willkommen. Wir bedanken uns außerdem bei unseren Kollegen in anderen Abteilungen der Kirche, die diese Übertragung ermöglichen. Wir singen zu Beginn dieser Versammlung gemeinsam das Lied O Fülle des Heiles, Nummer 3 im Gesangbuch. Bruder Craig Allen, ein Institutslehrer aus dem Gebiet Salt Lake Valley Ost, leitet den Gesang. Begleiten wird uns Schwester Leslie D. Moon, eine Verwaltungsassistentin im Hauptbüro. Nach dem Lied spricht Bruder Grayson Butler, ein Institutslehrer aus dem Gebiet Salt Lake Valley Ost, das Anfangsgebet.
Thank you.
Unser Vater im Himmel, wir treten vor dich zu Beginn dieser Übertragung und sprechen dir unseren Dank aus. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Wir sind dankbar für den Geist, der jetzt bei uns sein wird. Wir sind auch dankbar für die Gelegenheit, ein Teil deines Werks auf der Erde zu sein. Und wir bitten dich, dass du unseren Dank annehmen mögest und dass wir aufmerksam zuhören werden, denen, die heute zu uns sprechen werden und den Botschaften, die uns überbracht werden. Besonders erflehen wir deinen Segen für Bruder Webb, Elder Clark und Schwester Marriott. Mögen wir offene Ohren haben und auch ein offenes Herz. Wir bitten dich, dass wir Glauben ausüben, um umzukehren und verstehen, dass Umkehr ein süßer Begriff ist und dass wir uns anpassen und ändern, damit wir den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht werden können. Wir beten für die Jugendlichen der Kirche und für all diejenigen, die wir unterrichten und die wir beeinflussen dürfen. Möge dieser Einfluss gut sein. Wir beten, dass wir unsere Liebe zu dir unter Beweis stellen, indem wir deine Gebote halten und das Evangelium leben und gutes Beispiel geben, so wie du es von uns erwartest. Dieses Anfangsgebet sprechen wir und bitten dich erneut, dass dein Geist bei uns sein möge und dass wir ihn spüren können während dieser ganzen Versammlung. Und dies sagen wir demütig im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
My friends and colleagues.
Freunde und Kollegen. Alle Mitwirkenden des heutigen Programms haben sich aufrichtig um Weisung vom himmlischen Vater und um dessen Geist bemüht. Das gilt für unsere Arbeit ebenso für das, was Sie heute sagen sollen. Ich möchte Ihnen versichern, dass der Geist der Inspiration bei dieser Arbeit wirksam ist. Wie Bruder Butler gerade in seinem Gebet gesagt hat, bin ich mir gewiss, dass wir verstehen und alle spüren werden, wenn wir auch mit diesem Geist zuhören. Zuerst erfreut uns ein Chor von ehemaligen Seminarschülern und Institutsteilnehmern, die sich gerade in der Missionarsschule in Peru auf ihre Mission vorbereiten, mit einem Musikstück. Sie singen das Lied »Ich brauch dich alle Zeit«. Nach dem Gesang wird uns Bruder Webb über die kürzlich erst angekündigte Priorität »Beherrschen der Lehre« informieren. Bruder Webb, wir schätzen Sie und sind dankbar, dass Sie uns führen. Nach Bruder Webb folgt eine Podiumsdiskussion, in der wir Näheres über die Einführung der neuen Priorität erfahren. An der Diskussion nehmen teil Elder Clark, Schwester Oskarsen, Bruder Webb, Tom Valletta, der Direktor für den Lehrplan von SUNY, Schwester Heidi Weed, eine Seminarleiterin aus dem Gebiet Salt Lake Valley Ost und Bruder Daniel Headland, ein Seminarlehrer aus dem Gebiet Utah Davis Süd.
It's wonderful. Es ist schön, wieder zusammen zu sein. Meine Reisen dieses Jahr haben mich in viele ihrer Klassenzimmer und Versammlungen geführt und mir wieder bewusst gemacht, wie talentiert und glaubensstark sie sind. Ich bin sehr dankbar, mit Ihnen an diesem Werk beteiligt zu sein. Ich schätze sehr und freue mich, mit engagierten Jüngern Jesu Christi zusammenarbeiten zu dürfen, die sich bemühen, sein Evangelium zu leben und den Lehren und Weisungen seiner heutigen Propheten zu folgen. Danke dafür, wie Sie Ihr Leben führen. Und danke für Ihre erstaunlichen Leistungen im Reich des Herrn. Bei unserem letzten Abend mit einer Generalautorität erläuterte Elder M. Russell Ballard sehr überzeugend, dass unsere Schüler vor weltlichen Einflüssen zu schützen sind, die ihren Glauben schwächen würden. Er rief uns auf, ihnen zu helfen, damit sie sich bei der Suche nach Wahrheit an das Muster des Herrn halten und Antworten auf ihre Fragen finden. Er gab bekannt, dass der Bildungsausschuss zu diesem Zweck vor kurzem und, wie er sagte, zur rechten Zeit eine inspirierte Initiative mit dem Titel Beherrschende Lehre genehmigt hat. Dank für Ihre Bemühungen zur Vorbereitung dieser Versammlung, seine Botschaften, das übrige Material zu lesen, worum wir Sie gebeten hatten. Weiteres Material für die Vorbereitung wird folgen. Zum Beispiel hat Schwester Sherry Dew neulich bei einer Andacht an der BYU Idaho gesprochen. Ihre Ansprache mit dem Titel »Beteiligen Sie sich an dem Kampf« ist hervorragend und lesenswert. Wenn es nun um das Beherrschen der Lehre geht, beten Sie hoffentlich um Inspiration, damit Sie erkennen, wie Sie diese Grundsätze am besten für den Unterricht und die Familie vorbereiten und umsetzen können. Es interessiert Sie sicher, dass das Beherrschen der Lehre in mehreren Klassen ausprobiert wurde und die Reaktionen der Schüler und Lehrer außerordentlich positiv waren. Unsere Schüler sehen die Notwendigkeit und haben den Wunsch, die Lehre der Kirche besser zu verstehen, zu verkünden und zu verteidigen. Wie Präsident J. Reuben Clark gesagt hat, hungern Sie nach Geistigen. Ihnen liegt sehr daran, das Evangelium zu lernen, und zwar unverwässert in aller Klarheit. Das Beherrschen der Lehre ersetzt im Unterricht die Zeit, die bisher den Lernschriftstellen vorbehalten war. Es soll den Seminarschülern helfen, ihr Verständnis der wahren Lehre zu vertiefen, dazugehörige Schriftstellen zu lernen und zu üben, wie man diese und die darin enthaltene Lehre nutzen kann. Sie sollen das Evangelium anwenden und lernen, über ihre Fragen nachzudenken und Antworten zu finden. Wir verbinden also die sogenannten grundlegenden Lehren und die Lernschriftstellen und knüpfen damit an unsere bisherige Arbeit an. Dabei stützen wir uns auch stark auf unsere bisherige Priorität Wahrheit suchen, damit Schüler und Lehrer Fragen zur Lehre, zur Geschichte oder im gesellschaftlichen Bereich richtig beantworten können. Der Bedarf, den wir bei den Jugendlichen mit dem Beherrschen der Lehre ansprechen, besteht auch bei den jungen Erwachsenen. Im Institut sollen die Lehrer jedoch nicht das Beherrschen der Lehre einführen, sondern diesen Bedarf über den Grundlagenkurs decken, in dem die diesbezüglichen Grundsätze Anwendung finden. Der erste Teil beim Beherrschen der Lehre heißt, geistige Erkenntnis erlangen. Das ist die Grundlage für alles Weitere. Bitte schlagen Sie in dem Dokument Grundlagen für das Beherrschen der Lehre den Abschnitt nach der Einleitung auf und suchen Sie die Überschrift geistige Erkenntnis erlangen. Das ist Seite 2 in der englischen Ausgabe. In diesem Abschnitt stehen drei wesentliche Grundsätze, wie man geistige Erkenntnis erlangt. Erstens, voll Glauben handeln. Voll Glauben handeln bedeutet, Gott zu vertrauen und sich ihm mit aufrichtigem Beten, Lerneifer und Gehorsam zuzuwenden. Man bemüht sich um den Einfluss des Heiligen Geistes und will von ihm geführt werden. Man baut auf das Zeugnis, das man bereits hat, und bemüht sich gleichzeitig um mehr Wissen und Verständnis. Zweitens, Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten. Das heißt, man lernt Themen und Fragen vor dem Hintergrund des Erlösungsplans und der Lehren des Erretters zu erörtern. Dazu müssen unsere Schüler lernen, Fragen aus der Sicht des Herrn zu betrachten, statt aus weltlicher Sicht, und das, was sie hören und lesen, an der vom Herrn vorgegebenen Wahrheit zu messen, statt sich auf weltliche Prämissen oder Vermutungen einzulassen. Drittens, tiefere Erkenntnis durch gottgegebene Quellen erlangen. Das heißt, sich mit den Aussagen der Heiligen Schriften und der Propheten und anderer Führer der Kirche befassen. Die bevollmächtigten Diener des Herrn sind eine wichtige Quelle der Wahrheit. Sie helfen unseren Schülern, wahre Lehre kennenzulernen
und Antworten auf ihre Fragen zu finden. Die Schüler lernen außerdem, Wahrheit von Irrtum zu unterscheiden und zu erkennen, dass es viele unzuverlässige Quellen gibt, von denen manche ihren Glauben zerstören sollen. Nachdem die Schüler Muster kennengelernt haben, wie man geistige Erkenntnis erlangt, bekommen sie die Gelegenheit, diese Grundsätze anzuwenden, wenn sie sich mit den neuen grundlegenden Lehren befassen, die in den Grundlagen für das Beherrschen der Lehre aufgeführt sind. Wie man in dieser Grafik sieht, wurden für jede grundlegende Lehre zentrale Aussagen zur Lehre formuliert, hier gelb markiert. Diese werden durch Schriftstellen belegt, blau markiert, die Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre genannt werden. Mit ihnen kann man Aussagen zur Lehre vermitteln oder verdeutlichen. Nachdem die Schüler sich mit der Lehre und den dazugehörigen Schriftstellen befasst haben, können sie üben und sich austauschen. Diese Lernübungen stehen im Lehrermaterial zum Beherrschen der Lehre, das für jedes der 4 Lernjahre bereitgestellt wird. In diesen Übungen können die Schüler die gelernten Lehren und die Schriftstellenverweise miteinander verbinden, und zwar anhand von Beispielen aus dem wirklichen Leben oder von Fragen, die sie haben. Dadurch sind sie dann auch besser vorbereitet, anderen von diesen Wahrheiten zu erzählen. Weitere Einzelheiten und Erläuterungen zum Beherrschen der Lehre finden Sie im einschlägigen Lehrmaterial. Außerdem erhalten Sie weitere Schulungen durch Ihre Leiter. Als Beispiel dafür, wie segensreich das Beherrschen der Lehre für unsere Schüler ist, möchte ich von einer jungen Dame berichten, die für viele Schüler steht, die mit ganz ähnlichen Fragen und Bedenken am Unterricht teilnehmen. Ich habe dieses Beispiel ausgewählt, weil ich 6 Töchter habe. Weil ich 6 Töchter habe, die ich liebe und die hoffentlich spüren, wie sehr der Vater im Himmel sie liebt. Stellen Sie sich eine junge Dame namens Monika vor. Sie kommt aus einer aktiven Familie und lernt das Evangelium schon ihr Leben lang. Sie ist gern bei den jungen Damen und im Seminar, aber nehmen wir einmal an, eines Tages sagt ihr eine Freundin, eine Lehrerin in der Schule oder sogar ein Verwandter, die Kirche würde Frauen nicht gebührend wertschätzen. In der Welt sei anerkannt, was Frauen leisten, und sie würden gleichgestellt. Darauf folgt dann die Frage, wann zieht die Kirche in dieser gesellschaftlichen Frage mit dem Rest der Welt gleich? Monika hat sich in der Kirche nie ungeliebt oder unbeachtet gefühlt. Ihr wurde beigebracht, dass sie eine göttliche Herkunft und einen individuellen Wert hat. Sie hat starke JD-Leiterinnen und eine wunderbare Mutter, die in der Kirche und in ihrem gesellschaftlichen Umfeld glücklich ist. Nun weiß Monika nicht, wie sie die Frage beantworten soll. Es beunruhigt sie. Sie fragt sich langsam, warum bestimmte Ämter in der Kirche Frauen vorenthalten sind. Was sie über Gleichberechtigkeit und Gerechtigkeit für Männer und Frauen gehört hat, erscheint ihr nun immer mehr einleuchtend. Eines Tages beginnt ihre Seminarlehrerin, Schwester Bell, ein Gespräch über die Lehre von der Gottheit und den Grundsatz, dass Gott alle seine Kinder vollkommen liebt und alle Menschen vor ihm gleich sind. Daraufhin lesen sie 2. Nephi 26, 33. Im Laufe des Gesprächs fragt Monika sich, wie das sein kann, wenn Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer, in der Kirche bestimmte Berufungen auszuüben. Da ihr diese Sache noch immer zusetzt, schreibt Monika eine Notiz an Schwester Bell und fragt, wann passt die Kirche sich endlich an und behandelt Männer und Frauen gleich? Am Tag darauf beschließt Schwester Bell, diese Frage im Unterricht zu besprechen. Sie will wissen, wie man voller Glauben handeln kann, wenn man so eine Frage hat. Die Schüler sprechen darüber, wie wichtig es ist, zum Vater im Himmel um Hilfe und Verständnis zu beten. Eine Schülerin erklärt, wie wichtig es ist, an dem festzuhalten, was man schon über die Beziehung zum himmlischen Vater weiß. Sie erzählt, was sie herausgefunden hat, wie sie herausgefunden hat, dass er sie liebt und schätzt. Damit die Schüler zum Nachdenken angeregt werden, wie diese Frage aus dem Blickwinkel der Ewigkeit zu sehen ist, fordert Schwester Bell sie auf, die weltlichen Anschauungen zu betrachten, auf denen sie beruht. Sie fragt, wie definiert die Welt Gleichberechtigung und Gerechtigkeit? Einige Schüler sagen, dass manche Leute unter Gleichberechtigung und Gerechtigkeit verstehen, es müsse für Männer und Frauen bei allem dasselbe gelten. Ein junger Mann erklärt, dass in der Welt die Stellung eines Menschen über sein Ansehen entscheidet. Das könne zu der Annahme führen, dass manche Berufungen wertvoller seien als andere, sodass es ungerecht wirkt, wenn jemand diese Berufung nicht ausüben kann. Unsere gute Lehrerin fragt dann, wie man diese Frage aus dem Blickwinkel des Herrn betrachten kann. Da dies eine schwierige Aufgabe ist und den Schülern die Erfahrung damit fehlt, schlägt Schwester Bell ihnen die Frage vor. Wie definiert der Herr Gleichberechtigkeit und Gerechtigkeit? Oder wie sieht der Herr die Rolle von Mann und Frau im Erlösungsplan? Ein Schüler antwortet, dass Gleichberechtigung für den Herrn nicht bedeutet, dass Männer und Frauen genau gleich sind. Jemand anders sagt, dass im Erlösungsplan und in der Kirche Männer und Frauen unterschiedliche, aber gleichermaßen wichtige Aufgaben haben. Eine junge Dame erklärt, ich sehe das so. Sollte es darum gehen, was wir wollen? Oder sollte es uns wichtiger sein, was der Herr möchte? Schwester Bell bedankt sich bei den Schülern für ihre Gedanken und erinnert sie daran, dass der Erretter Berufung und Führungsaufgaben nicht so sieht wie die Welt. Sie verweist auf die Aussage in den Schriften. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Alle Glieder sind ein wesentlicher Bestandteil des Leibes Christi. Alle werden gebraucht und können Aufgaben erfüllen. Dann fragt Schwester Bell, wie hat der Erretter in seiner Zeit auf Erden gezeigt, dass er Frauen lieb hat und schätzt? Unterstützt von ihrer Lehrerin besprechen die Schüler, wie er beispielsweise seine Mutter behandelt hat, die Samariterin am Brunnen oder Maria aus Magdala. Sie sprechen auch über die Wunder, mit denen er Frauen gesegnet und geheilt hat. Dann fragt Schwester Bell, was ist der dritte Grundsatz, wie man geistige Erkenntnis erlangt? Die Schüler haben oft genug darüber gesprochen und wissen, dass man tiefere Erkenntnis aus Quellen erlangen muss, die Gott bestimmt hat. Also fragt Schwester Bell ihre Schüler, welche hilfreichen Schriftstellen, Ansprachen von Führern der Kirche ihnen zu diesem Thema einfallen. Sie nennen die Proklamation zur Familie, die Evangeliumsthemen und ein paar Ansprachen. Bei einer wird Monika hellhörig. Es ist die Ansprache »Gemeinsam steigen wir dann auf« von Schwester Linda K. Burton. Schwester Bell nennt außerdem die Ansprache »Eine Bitte an meine Schwestern« von Präsident Russell M. Nelson. Monika notiert sich die Ansprache in ihrem Studientagebuch und will sie später nachlesen. Am Ende des Gesprächs gibt Schwester Bell Zeugnis, dass der Herr seine Söhne und Töchter liebt. Sie verweist ihre Schüler auf die Schriftstelle zum Beherrschen der Lehre, in der es heißt, der Herr tut unter den Menschenkindern das, was gut ist, und er lädt sie alle ein, zu ihm zu kommen und an seiner Güte teilzuhaben. Und er weist niemanden ab, der zu ihm kommt. Schwarz und weiß, geknechtet und frei, männlich und weiblich, alle sind vor Gott gleich. Schwester Bell trägt ihren Schülern auf, noch weiter im Gebet über diese Frage nachzudenken und im Unterricht zu berichten, was sie herausfinden. Als Monika den Unterricht an dem Tag verlässt, weiß sie, wo sie Antworten finden kann. Sie weiß, sie hat eine Lehrerin, die ihr gerne hilft. Sie hatte gespürt, wie der Geist sie führt und sie beruhigt. Es gibt so viele Schüler in unseren Klassen, die wie Monika brennende Fragen haben und von ihnen erklärt bekommen müssen, wie sie Antworten finden und im Glauben bleiben können. Hoffentlich bemühen wir uns alle nach Kräften, dieses Programm erfolgreich einzuführen. Denken Sie daran, was Elder Ballard bei der Ankündigung sagte. Das erfolgreiche Beherrschen der Lehre hängt in großem Maße von Ihnen, den Lehrern, ab. Nachdem nun klar ist, worum es beim Beherrschen der Lehre geht, möchte ich noch etwas dazu sagen, worum es nicht geht. Es geht nicht darum, alle erdenklichen Fragen zu beantworten. Vielmehr sollen Jugendliche lernen, wie man nach Wahrheit sucht, was von neuen Informationen zu halten ist und wie man Antworten auf seine Fragen findet. Die Grundsätze auf der Website Wahrheit suchen sind eine entscheidende Hilfe dabei, den von Gott festgesetzten Vorgang kennenzulernen, wie man nach Wahrheit sucht, sich im Unterricht gemocht und geborgen fühlt und selbst Antworten auf seine Fragen findet. Das Beherrschen der Lehre ersetzt nicht den Unterricht über Schriftenblocks im Seminar. Es findet in der Zeit statt, in der bisher die Lernschriftstellen auswendig gelernt wurden. Die Lehrer müssen den Unterricht pünktlich beginnen und ihre Zeit effizient nutzen. Etwa 30 Minuten pro Woche genügen völlig. Die Lehrer haben ein wenig Spielraum, was die Einführung betrifft. Das wird im Lehrermaterial näher erläutert. Bei sorgfältiger Vorbereitung und Planung können die Lehrer die Initiative in der vorhandenen Unterrichtszeit einführen. Das Beherrschen der Lehre lässt nicht genügend Zeit für alles, was bei den Lernschriftstellen unternommen wurde. Wir brauchen unsere kostbare, aber begrenzte Unterrichtszeit, um uns auf das Studium der Lehre, die Schriftstellenverweise und die Übungen zu konzentrieren. Wir haben möglicherweise keine Zeit, etwas auswendig zu lernen. Auch sind einige Schriftstellenspiele, die bisher gemacht wurden, mit dem Geist und den Absichten dieser Initiative nicht vereinbar. Da das Auswendiglernen von Schriftstellen unseren Schülern jedoch ein Segen sein kann, können die Lehrer nach wie vor dazu anregen, Schriftstellen außerhalb des Unterrichts auswendig zu lernen. Wie schon gesagt, ist das Beherrschen der Lehre nicht direkt für das Institut vorgesehen. Es ist jedoch wichtig, dass die Seminar- und Institutslehre die Grundsätze dieser Initiative begreifen und sie in ihrem Unterricht berücksichtigen. Im Seminar wie im Institut gehören zu diesen Grundsätzen: Die Schüler stellen eher aufrichtige Fragen und wenden sich an vertrauenswürdige Quellen, wenn im Unterricht eine liebevolle, respektvolle und zielgerichtete Lernatmosphäre herrscht. Machen Sie ihnen deutlich, dass der Herr sie liebt und dass sie seine Kinder sind. Wecken Sie in ihnen das Bewusstsein, dass sie Kinder Gottes und Nachfolger Jesu Christi sind. Machen Sie ihnen bewusst, dass sie geliebt und gebraucht werden. Die Schüler stellen eher aufrichtige Fragen und wenden sich an vertrauenswürdige Quellen, wenn sie wissen, dass wir ihnen zuhören und versuchen, ihre Wünsche zu verstehen, ohne gleich über sie zu richten oder sie zu verurteilen. Wir müssen lernen, wirklich zuzuhören, zu beobachten und im Gebet um den Geist der Erkenntnis zu bitten, bevor wir Fragen beantworten. Dazu müssen wir geduldig, verständnisvoll und liebevoll sein. Bedenken Sie, oft können wir im Leben der Schüler nur dann etwas ändern, wenn wir sie persönlich und einzeln betreuen. Wir ersetzen nicht die Eltern oder Priestertumsführer, aber wir müssen den Schülern zeigen, dass wir an ihnen und ihren Fragen Interesse haben. Wenn ein Schüler das Gefühl hat, er sei abgefertigt worden, sieht er sich anderswo nach Antworten um. Und das Internet dürfte seinen Glauben kaum stärken. Die Schüler gehen mit Angriffen auf ihren Glauben besser um, wenn sie wissen, welche Aufgabe die Propheten Gottes auf Erden haben und dass wir dem Erretter näher kommen, wenn wir seinen bevollmächtigten, zuverlässigen Dienern folgen. Helfen Sie ihnen also, alle Informationen stets der Wahrheit gegenüberzustellen, die in diesen letzten Tagen durch die Propheten des Herrn offenbart worden ist. Lehren Sie Wahrheit, seien Sie dabei freundlich, aber lernen Sie sie klar und legen Sie reines Zeugnis ab. Verkünden Sie das Evangelium so, wie es in den Schriften und durch die neuzeitlichen Propheten Gottes verkündet wird. Erklären Sie, dass die aufrichtige Suche nach Wahrheit Mühe macht. Schwierige Fragen lassen sich nicht oberflächlich beantworten. Erklären Sie den Schülern, dass der Zustand ihres Herzens und die Absicht ihrer Fragen weitgehend darüber bestimmen, ob sie ein Anrecht auf Hilfe vom Heiligen Geist haben. Sie müssen lernen, im Glauben zu bitten, mit wirklichem Vorsatz und dem aufrichtigen Wunsch, sich an die Wahrheit zu halten, die der Herr ihnen kundtun möchte. Vergessen Sie nicht, wir können das Evangelium nicht an Ihrer Stelle lernen. Sie müssen selbst lernen und beten, wenn Sie Antworten auf Ihre Fragen finden wollen. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir niemals Zweifel sehen dürfen. Vielen unserer Schüler ist ein gläubiges Herz geschenkt worden. Die Mehrheit unserer Schüler hat Fragen, keine Zweifel. Die Art und Weise, wie wir das Beherrschen der Lehre angehen, soll sie im Glauben bestärken, ihnen helfen, selbst Antworten zu finden, sie darauf vorbereiten, anderen zu helfen. Es darf niemals so gemacht werden, dass Zweifel aufkommen oder der Glaube geschmälert wird. Wir alle haben erlebt, wie nötig das ist. Bitte handeln Sie mit Gebet und Bedacht. Machen Sie sich mit der Lehre vertraut und mit dem, was die derzeitigen Propheten über Fragen zur Lehre und zur Geschichte sagen. Bitten Sie den Herrn bei der Vorbereitung, im Unterricht und bei der Beantwortung wichtiger Fragen unserer Schüler um Hilfe. Ich schließe mich im Gebet Präsident J. Reuben Clark an, der gesagt hat, möge der Herr Ihnen das Herz derer öffnen, die Sie unterrichten, und Ihnen das Bewusstsein verleihen, dass Sie dabei an einer heiligen Stätte stehen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Welcome to our panel discussion.
Willkommen zu unserer Podiumsdiskussion. Unter uns sind Elder Kimby Clark, der Bildungsbeauftragte der Kirche, Schwester Bonnie Oskerson, die Präsidentin der jungen Damen, und Tom Valletta, Direktor der Abteilung Lehrplan für Seminar und Institut. Außerdem nehmen zwei Seminarlehrer an unserer Runde teil, Schwester Heidi Weed, sie unterrichtet in Salt Lake City, und Bruder Dan Hedlund aus Layton in Utah. Schön, dass Sie heute hier sind. Heute sprechen wir ein wenig über das Beherrschen der Lehre. Elder Clark, würden Sie freundlicherweise darauf eingehen, wie es dazu kam, dass diese Initiative ins Leben gerufen wurde und was mit ihr beabsichtigt wird?
Aber natürlich. Vor etwa einem Jahr wurde ich gebeten, zu untersuchen, wie wir der heranwachsenden Generation helfen können, besser mit Fragen umzugehen. Fragen zur Lehre und zur Geschichte der Kirche, zu ihrem eigenen Leben und zu dem, was in der Welt geschieht. Also habe ich mich umgehört und mir Gedanken dazu gemacht. Bruder Webb und ich haben über längere Zeit hinweg über dieses Thema gesprochen. Eines Tages kam er in mein Büro und meinte: "Ich habe eine Idee." Wir setzten uns an den Tisch und er erzählte mir davon. Da verspürte ich den Geist des Herrn und stellte fest, dass das Offenbarung war, was ich da hörte. Er schlug vor, dass die Schüler im Seminar, in dem bisher immer die Lernschriftstellen im Vordergrund standen, nun die Zeit lieber für das Beherrschen der Lehre nutzen sollten, wie er es nannte. Die Absicht ist die, den Seminarschülern noch besser zu helfen. Zum einen möchten wir besser auf ihre Fragen eingehen, zum anderen wollen wir ihnen vermitteln, wie man die Lehre so anwendet, dass man mit Schwierigkeiten aller Art besser fertig wird, seien es die eigenen oder die von Freunden. Man lebt dann nicht mehr nur für sich allein nach dem Evangelium, sondern ist mit Liebe dabei und will anderen davon erzählen. Es wird zu der Art und Weise, wie man mit anderen umgeht. Es wird zu der Brille, durch die man das Leben sieht, und dieser Prozess wird ein wichtiges Mittel der tiefen Bekehrung zum Herrn. So hat es angefangen. Das Beherrschen der Lehre ist einer Offenbarung zu verdanken. Dieses Programm wurde offenbart. Das habe ich selbst miterlebt. Für mich ist es ein Wunder, dass alles so schnell ging. Bei unserer ersten Besprechung mit dem Bildungsausschuss der Kirche und dem Führungskomitee waren alle ganz begeistert. Ebenso auch die erste Präsidentschaft und die übrigen Mitglieder des Ausschusses. Ich finde das Programm wunderbar. Der interessante Teil folgt aber erst jetzt, wenn es wirklich in die Tat umgesetzt wird.
Danke auch dafür, dass Sie so viel zu dieser Initiative beigetragen haben. Daran waren ja viele beteiligt und Sie haben unsere Entscheidung und dann auch das Lehrmaterial und die Schulungen wirklich positiv beeinflusst. Vielen Dank also. Im ersten Teil des Programms geht es darum, den Jugendlichen zu vermitteln, wie man geistige Erkenntnis erlangt. Wir wollen nicht einfach Ihre Fragen beantworten. Sie sollen über das, was Sie so hören, nachdenken, lernen und sich an den Herrn wenden, um ewige Wahrheit zu erlangen. Warum ist es wohl so wichtig, dass Sie erst lernen, wie man geistige Erkenntnis erlangt, bevor man Fragen beantwortet?
In unserem Seminarunterricht haben wir festgestellt, dass Schüler, die die grundlegenden Lehren beherrschen, Selbstvertrauen gewinnen und sich dann bemühen, die im Unterricht vermittelten Anregungen im wirklichen Leben umzusetzen. Darin liegt wohl einer der Gründe. Die elementaren Grundsätze sind ihnen eine Stütze.
Danke.
Wir kennen das alte Sprichwort: Man kann einem Mann einen Fisch geben oder ihn lehren, wie man fischt. Das gilt wohl auch hier. Wir lehren die Schüler Fertigkeiten, die sie den Rest ihres Lebens geistig nähren, statt ihnen eine Schriftstelle zum Auswendiglernen zu geben.
Danke.
Das habe ich auch in meinem Unterricht bei der Erprobung dieses Programms festgestellt. Ich finde, dass das Lehrmaterial dazu einlädt, Fragen zu stellen. Es fördert das Gespräch über Fragen zur Lehre. Und wenn man schon zu Beginn darüber gesprochen hat, wie man geistige Erkenntnis erlangt, kann man im Laufe des Jahres darauf aufbauen, falls solche Fragen aufkommen. Mir fällt auf, dass Sie beide betont haben, wie wichtig es ist, dass die Schüler an diesem Vorgang selbst mitwirken. Bei diesem Programm haben wir festgestellt, und sicher trifft das auch auf andere Programme zu, dass es zwar eine Rolle spielt, was genau der Schüler lernt, doch viel wichtiger ist die Veränderung des Schülers selbst, der daran teilnimmt. Er bekehrt sich zum Herrn, und zwar durch seine persönlichen geistigen Erfahrungen. Und dazu kommt es nur, wenn man selbst nach dieser geistigen Erkenntnis trachtet.
Danke, Bruder Valletta. Möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Nur eines noch.
Die Schüler bekommen die Gelegenheit, sich Grundsätze durch Übungen anzueignen und durch Wiederholung zu festigen. Natürlich unterscheiden sich die Gedanken, Spiel oder Fallbeispiele minimal voneinander. Darum setzen sich die Schüler mit den Grundsätzen aus dem Kapitel Geistige Erkenntnis erlangen auseinander. Sie besprechen sich und arbeiten miteinander. Vielleicht meint ein Schüler dann, ich hätte in dem Fall diesen Grundsatz angewandt, während ein anderer es aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht. Die Schüler lernen neben den Grundsätzen und Mustern, wie man geistige Erkenntnis erlangt, auch die neuen grundsätzlichen Lehren aus dem Lehrplan »Komm und folge mir nach«, die wir auch aus dem Seminar kennen. Sie lernen, wie sie dazu passende Grundsätze anwenden. Wie wichtig ist es nun, dass die Schüler die wahre Lehre lernen? Das wäre quasi die nächste Frage.
Dazu möchte ich gerne Elder Packer zitieren, der, wie wir alle wissen, des Öfteren in seinen Lektionen gesagt hat, wenn wahre Lehre verstanden wird, ändern sich die Einstellungen und das Verhalten. Wenn man sich mit den Lehren des Evangeliums auseinandersetzt, ändert sich das Verhalten schneller, als wenn man sich mit dem Verhalten auseinandersetzt. Ich denke, es ist also wichtig, dass die Lehre verstanden wird, dann erreicht sie das Herz des Schülers. Er verinnerlicht sie. Und das wiederum prägt die Art und Weise, wie er nach dem Evangelium lebt und mit seinen Mitmenschen umgeht.
Danke. Weitere Gedanken dazu?
Ich hätte noch etwas.
Bitte.
Schwester Oskarsen hat eben Präsident Packer zitiert und dann ein Wort besonders hervorgehoben. Es geht darum, dass wahre Lehre verstanden wird. Das ist unser Ziel. Und verstehen kann man etwas sowohl mit dem Verstand als auch mit dem Herzen. Wenn das geschieht, ist die Folge genau die. Die Schüler lernen die Grundsätze und verinnerlichen sie. Ich glaube, ihnen wird dann auch bewusst, dass sie Kraft schöpfen, wenn sie nach der Wahrheit handeln. Man bekommt Kraft, wenn man im Leben nach der Wahrheit handelt, und das ist eine ganz wichtige Lektion.
Danke. Bitte. Ich finde das sehr hilfreich und möchte sagen, je besser die Schüler wahre Lehre verstehen, desto besser können sie mit Problemen, Bedenken oder Fragen umgehen. Vielleicht wollen sie auch nur einen Grundsatz des Evangeliums besser verstehen, was durch den Einfluss der Welt erschwert wird. Sie betrachten das Problem im Kontext der wahren Lehre aus einer anderen, einer ewigen Perspektive und können dann darauf reagieren. How to respond to that
issue or question. That's a really great thought. Thank you all.
Ein wunderbarer Gedanke. Vielen Dank Ihnen allen. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Meinungen. Da ist es wirklich ein Segen, diesen Anker und diese sichere Wahrheit zu haben, gegen die man alles andere abwägen kann. Danke. Bitte sprechen Sie doch kurz über die Rolle des Schülers. Ich weiß, dass einige wegen der steigenden Erwartungen an unsere Jugendlichen Bedenken haben. Diese leben ja in einer Welt, die ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit sehr beansprucht. Und nun wird ihnen noch etwas mehr abverlangt. Was halten Sie von steigenden Erwartungen und den Folgen für unsere Jugendlichen?
Als ich gebeten wurde, das Programm bei uns zu erproben und mir die Lektion »Geistige Erkenntnis erlangen« durchlas, war ich nicht unbedingt skeptisch, aber vielleicht etwas unsicher. Nicht wegen der Frage, ob die Jugendlichen so etwas brauchen, sondern aus Sorge, ob sie da mitmachen. Würde ihnen wirklich so viel daran liegen, geistige Erkenntnis zu erlangen? Aber schon nach den ersten Stunden war ich völlig sprachlos, wie gut sie mitgemacht haben und wie viel Interesse sie hatten. Außerdem hatten sie in ihrem Leben schon eine Menge Erfahrung damit gesammelt, geistige Erkenntnis zu erlangen. Da ist mir klar geworden, dass wir nicht nur über erhöhte Erwartungen reden sollten. Die Schüler wollen, dass diese an sie gestellt werden. Ich glaube, sie freuen sich darauf, die Lehre zu lernen und zu erfahren, wie sie diese in verschiedenen Situationen in ihrem Leben anwenden können. Mag sein, dass die Erwartungen ein wenig steigen, aber das wird bestimmt begrüßt.
Danke.
Manchmal fällt es uns schwer, von den Schülern mehr zu erwarten. Uns wurde bewusst, dass sich die Aufgaben, die wir ihnen stellen, mehr an ihren Bedürfnissen ausrichten müssen. Wir lesen gemeinsam die Fragen durch und vergewissern uns, dass sie die Lehren kennen und verstehen. Und für die Schüler wird das zu einem wunderbaren Erlebnis, stressfrei und angenehm. Im Seminar habe ich solche Tage am liebsten, wenn ich mich persönlich um die Schüler kümmern und darauf achten kann, dass sie das Evangelium Jesu Christi verstehen.
Danke.
Die Schüler haben ja schon einige Zeit mit den Lernschriftstellen verbracht. Ich sehe in dieser Initiative eine Erweiterung des bisherigen Programms. Ich bin fest von dem überzeugt, was Sie gesagt haben. Unsere Jugendlichen haben den großen Wunsch, im Zeugnis tapfer zu sein und das Evangelium zu leben. Sie bekommen nun ein viel besseres Werkzeug dafür, die größtenteils bereits bekannten Schriftstellen noch viel besser zu verstehen. Ich glaube, dass unsere Jugend den hohen Erwartungen, die wir an sie stellen, gerecht wird. Wo nichts erwartet wird, wird auch nichts erreicht. Vor 2 Jahren habe ich in diesem Rahmen gesagt, wenn wir die Erwartungen erhöhen, werden die Jugendlichen diesen gerecht. Vorhin haben wir über die höheren
Anforderungen und Erwartungen.
Anforderungen gesprochen, danke, das Wort war mir entfallen. Genau, die Anforderungen für den Abschluss wurden erhöht. Die Statistik zeigt, dass sie die Erwartungen tatsächlich erfüllen, weil sie nämlich den Wunsch haben, so zu sein, wie der Vater im Himmel es von ihnen erwartet.
Kann ich auch noch etwas dazu sagen? Es gibt da noch einen Punkt. Wir müssen auch die Messlatte für uns selbst anheben, dafür, wie wir unterrichten, was wir unterrichten und was wir erwarten. Sonst werden viele Schüler sagen, das kenne ich schon. Gibt es noch mehr? Das habe ich doch schon mit 5, 6 oder 7 Jahren gehört. Gibt es nichts Neues? Und natürlich gibt es das. Es gibt noch viel mehr zu lernen. Wir müssen nur in der Lage sein, es ihnen zu geben. Ich habe eine 5-jährige Enkeltochter, die beim Familienabend eine Lektion über Josef in Ägypten abgehalten hat. Sie ist 5. Ich war erstaunt. Sie ist ein kleiner Naseweiß, gerade 1x5. Danach habe ich sie gefragt, hast du auch über Potiphas Frau gesprochen? Na klar, sagt sie, das kennt doch jeder. Wir reden hier über eine Generation Jugendlicher, die in der Kirche aufgewachsen ist und dort schon früh die Lehre kennengelernt hat. Wir müssen auf eine Generation gefasst sein, die mehr möchte und die mehr erwartet. Präsident J. Reuben Clark hat schon vor Jahren gesagt, diese Jugendlichen wollen die Lehre in aller Klarheit. Sie wollen sie klar und präzise, so wie es wirklich ist. Genau das erreichen wir mit dem Beherrschen der Lehre.
Von den Lehrern wird deshalb viel abverlangt. Sie müssen sich darauf vorbereiten, das Evangelium so lernen, dass sie Fragen beantworten und die Schüler zu den richtigen Informationsquellen führen können. Sogar die Schüler selbst erkennen, wie wichtig das Programm für sie ist. Sie wünschen es sich. Vor einigen Monaten hat Bruder Hans seine Schüler gefragt, hattet ihr schon mal eine Frage zur Geschichte oder Lehre der Kirche? Oder wurdet ihr schon einmal zu befragt? Fast jede Hand ging nach oben. Er stellt an der Tafel eine Liste aller Fragen zusammen.
Dann fragte er, wie viele von euch fühlen sich in der Lage, diese Fragen zu beantworten? Es waren nur sehr wenige. Er fragte, meint ihr, es wäre für euch ein Segen, wenn ihr oder jemand anders durch das Seminar Antworten auf diese Fragen finden könnte? Jeder in der Klasse war davon begeistert. Er meinte dann, das wäre doch wirklich ein Segen. Bestimmt könnt ihr das ein, zweimal im Monat gebrauchen. Daraufhin lachten alle. Etwa noch häufiger? Fragte er. Da meinten alle, jeden Tag. Im Internet, in der Schule, mit der Familie. Wir brauchen diese Antworten, weil wir ständig damit zu tun haben. Also vielen Dank. Die Jugendlichen werden sicher nicht nur den neuen Anforderungen gerecht, sondern sie brauchen sie und warten auf Hilfe. Sprechen wir über die bisherigen Erfahrungen im Seminar. Schwester Weed und Bruder Headland, bei Ihnen wurde das Beherrschen der Lehre bereits erprobt. Erzählen Sie uns doch davon. Wie haben die Schüler darauf reagiert? Ist es ein Segen für Sie?
Es war ganz toll, damit im Seminar anzufangen. Schon nach dem ersten Tag haben wir etwas Interessantes festgestellt. Wir hatten die Schüler gebeten, sich während des Unterrichts Notizen zu machen. Die Kommentare waren sehr aufschlussreich. Es hat ihnen gefallen, dass sie noch mehr mitmachen und die Schriften noch gründlicher erforschen und über sie nachdenken konnten, dass sie auf das wirkliche Leben beziehen konnten, nachdem wir ihnen erklärt hatten, wie man geistige Erkenntnis erlangt und was dies mit den Evangeliumsthemen zu tun hat.
Als ich mit der Klasse die Lektion geistige Erkenntnis erlangen durchnahm, berichtete eine junge Dame über eine persönliche Erfahrung. Ihre Eltern sind geschieden und sie hatte, wie vermutlich viele andere Jugendliche auch, Fragen zur Siegelung. Bei wem werde ich in der Ewigkeit sein? Wie wird das alles ausgehen? Dann erzählte sie, was sie erlebt hatte. Diese Frage beschäftigt mich, seit meine Eltern geschieden sind. Ich beschloss, sagt sie, selbst eine Antwort zu finden. Also wandte sie sich den Heiligen Schriften zu. Es kostete sie einige Zeit, aber dann las sie eines Abends im Buch Lehre und Bündnisse eine Schriftstelle, die alle Zweifel aus dem Weg räumte. Sie sagt uns nicht, was sie genau gelesen hatte, aber darum ging es ihr auch nicht. Vielmehr erklärte sie, als ich diese Schriftstelle las, wusste ich, dass Gott meine Frage beantwortet und meine Zweifel zerstreut hatte. Ich finde das herrlich. Weiter sagte sie, sollte ich jemals wieder solche Zweifel haben, weiß ich nun, wie ich vorzugehen habe. Was für ein tiefgründiger Gedanke. Sie sagte damit, ich weiß jetzt, woran ich mich halten muss. Hat das nicht auch Elder Holland gesagt? Wir halten an dem fest, was wir schon wissen. Wir bleiben standhaft, bis wir mehr Licht und mehr Erkenntnis erlangen. Diese junge Dame hat sich daran gehalten. Es war für mich und die ganze Klasse sehr inspirierend.
Danke. Auch ich konnte letzte Woche mit einer Seminarschülerin sprechen. Zu Hause mit meiner eigenen Tochter. Zufälligerweise ist sie auch in einer Klasse, in der das neue Programm erprobt wird. Ich habe sie gefragt, was sie vom Beherrschen der Lehre hält. Sie meinte, es ist toll, es ist viel besser als die Lernschriftstelle. Ich fragte, inwiefern denn? Sie sagte nur ein Wort, es sei von Bedeutung. Genau genommen also zwei Wörter, von Bedeutung. Genau deshalb sei es so hilfreich. Es ist ihr wichtig, weil es für die Fragen, die sie hat und die Situation, die sie erlebt, von Bedeutung ist. Danke also für den Hinweis. Noch weitere Gedanken? Mit den Schriftstellen zum Beherrschen der Lehre werden wichtige Punkte der Lehre untermauert. Nachdem die Schüler ein Thema durchgearbeitet haben, schauen Sie sich diese Aussagen zur Lehre noch einmal an. Es reicht einfach nicht aus, dass unsere Jugendlichen an etwas glauben, nur weil ihr Seminarlehrer oder jemand anders es so gesagt hat. Genau deshalb werden in den Lernmodulen Schriftstellen und viele andere Quellen angeführt. Und die Worte der Propheten erklären den Schülern die wichtigsten Punkte zur Lehre. Beides gehört fest zusammen. Zum Beispiel wird für das Thema die Gottheit Hebräer 12, Vers 9 angeführt. Ferner, an unseren leiblichen Vätern hatten wir harte Erzieher und wir achteten sie. Sollen wir uns dann nicht erst recht dem Vater der Geister unterwerfen und so das Leben haben? Die Jugendlichen werden diese Schriftstelle nie wieder vergessen, wenn sie eine Schlüsselaussage dazu hören. Wenn sie jemand fragt, woher willst du das wissen? Können sie aus einer Vielzahl von Quellen wählen. Etwa das Kirchenlied, ich bin ein Kind von Gott. Oder diese Schriftstelle im Hebräerbrief von Paulus. Ja, der Vater im Himmel ist der Vater meines Geistes. Das wird da recht gut vermittelt. Bei den Gedankenspielen lernen die Schüler, wie man eine Lehre anwenden und anderen dieses Wissen weitergeben kann. Das ist wirklich wichtig. Wir alle kennen Schüler, die sämtliche Fragen in der Auswertung beantworten können und die Lehre und viele Schriftstellen können. Aber wenn sie mit einer bestimmten Situation oder einer Frage konfrontiert sind, sehen sie nicht immer den Zusammenhang mit der Lehre, von der sie gehört haben. Um auf ihre Worte zurückzukommen, ich finde es wichtig, dass der Lehrer die Chance nutzt, die Lehre auf das wirkliche Leben oder auf ein Fallbeispiel zu beziehen, damit die Schüler die Zusammenhänge und die Segnung erkennen.
Wichtig dabei ist, dass die Gedankenspiele von Bedeutung sind. Je mehr das der Fall ist, desto mehr können sich die Schüler damit identifizieren und desto mehr Interesse haben sie auch weiterhin am Beherrschen der Lehre. Bei meinen Vorbereitungen ist mir aufgefallen, und das gehört wohl zum Anpassen des Lehrmaterials, dass man manchmal ein wenig vom Leitfaden abweichen muss. Wenn Sie ein Beispiel haben, das für Sie oder die Schüler von Bedeutung ist, lässt sich damit am besten üben. Oder sehe ich das?
Genau.
Gut.
Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Wir hoffen ja sogar darauf, dass die Schüler Probleme, Fragen oder Situationen aus ihrem eigenen Leben besprechen. Dann können Sie mit den Schülern zusammen im Unterricht darauf eingehen und die Frage oder das Problem aus ewiger Perspektive betrachten. Großartig, so soll es sein.
Ich möchte dazu anmerken, was für ein Segen der Lehrplan für Jugendliche ist. Der Lernstoff aus Komm und Folge mir nach und dieses neue Programm ergänzen und unterstützen einander wunderbar. Die Schüler lernen, sich am Sonntag zu erzählen, was sie erlebt haben, und sie geben einander Zeugnis. Diese Programme im Seminar und am Sonntag stützen sich gegenseitig und werden ein großer Segen für sie sein. Als ich zum ersten Mal von dieser Initiative hörte, hatte ich dieselbe Empfindung. Sie kam mir wie eine Offenbarung vor. Unsere Jugend braucht diesen nächsten Schritt.
Danke. Sprechen wir nur noch einige Minuten über die Aufgabe des Lehrers. Worauf müssen die Lehrer bei der Umsetzung dieses Programms achten?
Elder Ballard hat uns ja dazu aufgerufen, unser Wissen vom Evangelium zu vertiefen. Wir müssen mehr denn je darauf vorbereitet sein, unseren Schülern schwierige Fragen zu beantworten. Außerdem müssen wir den Vorgang selbst in- und auswendig kennen. Wir müssen selbst so leben, dass wir davon Zeugnis geben und von Erfahrungen berichten können, die wir selbst beim Erlangen geistiger Kenntnis gemacht haben. Erst dann sind wir vorbereitet, auf schwierige Fragen einzugehen.
Vorbereitung ist alles. Früher haben wir vielleicht einen Mülleimer aufgestellt und damit Basketball gespielt, während wir nebenbei über die Lernschriftstellen gesprochen haben. Aber diese Zeiten sind vorbei. Ich persönlich musste mich jetzt etwas länger auf den Unterricht vorbereiten. Eigentlich sind die sogenannten Lernmodule eigenständige kleine Lektionen. Der Vorbereitungsaufwand ist also entsprechend höher. Ähnlich wie beim Durchnehmen von Schriftenblocks achten wir auch hier auf Aussagen zur Lehre. Sie sind gut kenntlich gemacht und verständlich und wir bringen sie im Unterricht. Der Unterrichtsablauf ist also ähnlich wie bei Schriftenblocks, aber die Vorbereitung mag etwas länger dauern.
Dankeschön. Eine Frage noch zu den Fallbeispielen, Gedankenspielen.
Elder Clark, Sie beziehen Fallbeispiele immer wunderbar in Ihren Unterricht ein. Ich selbst habe erlebt, welchen Einfluss diese Art Unterricht auf die Schüler hat. Wie gut tragen Ihrer Meinung nach diese Fallbeispiele und Gedankenspiele dazu bei, dass die Schüler die Lehre mit ihrem Leben verbinden?
Mir fallen da zwei Begriffe ein, die heute bereits gefallen sind. Der erste lautet Bedeutung. Man wählt Beispiele, die im Leben der Schüler eine Bedeutung haben. Und ich finde, dass das vorhandene Material dem wirklich gerecht wird. Da hat wirklich vieles Bedeutung für sie. Und das macht den Unterricht interessant, womit wir zum zweiten Begriff kommen, Mitarbeit. Die Schüler arbeiten wirklich mit dem Material. Dann geschieht zweierlei. Wenn da ein Fallbeispiel besprochen wird und man fragt, was würdet ihr in diesem Fall machen, dann versetzen sich die Schüler in die jeweilige Lage und sagen sich, ja, stimmt, was würde ich da machen? Dadurch stellen sie sich mental auf den Heiligen Geist ein, der sie belehrt und sagt, genau das solltest du machen. Außerdem wird die Lehre für sie lebendig. Sie wird Wirklichkeit. Sie ist nicht länger etwas, was man in Gedanken abhakt, weil man es schon weiß. Nein, sie wird lebendig. Sie wird zu etwas, was man im Leben gebrauchen kann. Ich glaube, wir können Ihnen durchaus klar machen, dass es bei diesem Lernen nicht bloß darum geht, am nächsten Morgen irgendwelche Fragen beantworten zu können. Man sagt, was ist, wenn eure Kinder euch einmal Fragen stellen? Dann wisst ihr, wie ihr darauf eingeht, und das ist großartig. Oder wenn ihr Missionar seid und mit Freunden der Kirche arbeitet, dann werdet ihr euch wohlfühlen, weil ihr schon Fälle aus dem wirklichen Leben kennt und sie durchgespielt habt. Ihr habt euch gedanklich schon damit beschäftigt. Das ist ein wichtiger Aspekt dabei. Hinzu kommt, wie Sie beide schon angesprochen haben, dass die Schüler dazu angeregt werden, sich untereinander auszutauschen. Dazu muss man ihnen natürlich so weit vertrauen, dass sie das auch machen. Aber keine Sorge, der Lehrer erzählt also nicht nur irgendwelche Geschichten. Er wird vielmehr zum Fragensteller. Hier und da fasst man etwas zusammen. Zum Beispiel könnte man fragen, Sally, was meinst du zu dem, was Billy eben gesagt hat? Darauf sagt Sally, also ich hätte das anders gemacht. Okay, und warum? Und was meinst du dazu? Bald darauf versprechen sich die Schüler untereinander und arbeiten zusammen und der Raum wird richtig energiegeladen, weil der Heilige Geist zugegen ist und sie belehrt. Es ist wirklich eine tolle Methode, die Schüler bei etwas einzubeziehen, was ihnen ewig ein Segen sein wird.
Danke. Eine weitere Frage noch. In den letzten Jahren gab es etliche Änderungen im Seminarinstitut. Einigen fällt es schwer, etwas anders zu machen oder mehr zu machen oder sich irgendwie zu ändern. Was empfehlen Sie angesichts dieser neuerlichen Änderungen? Wenn Sie Änderungen ansprechen, fällt mir Lehre und Bündnisse 42.61 ein, wo es heißt, dass man Offenbarung um Offenbarung empfängt. Das Reich unseres himmlischen Vaters beruht demnach auf Offenbarung. Es gibt noch mehr Licht und Erkenntnis, heller und heller, wie in Abschnitt 50 steht. Ich habe das Gefühl, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Als Lehrer muss ich den Glauben aufbringen, auf eine Änderung nicht bloß zu reagieren. Ich muss sie annehmen und mit den Absichten des Herrn Schritt halten. Ich muss Glauben haben, statt zu nörgeln, dass schon wieder alles umgeworfen wird. Ich muss den Glauben haben zu sagen, wenn der Vater im Himmel meint, wir können das schaffen, dann schaffen wir es auch. Sozusagen, ich will hingehen und tun. Lehrer wie diese beiden, die das Programm erprobt haben,
und im Glauben vorangegangen sind, kennen den Segen. Man hört ihnen die Begeisterung an. Vielen Dank.
Ein Gedanke dazu. Wer mit Jugendlichen zusammenarbeitet, weiß, dass die Welt sich ändert und dass sie durch die enorme Ausbreitung des Internets und der sozialen Netzwerke allen möglichen Ansichten ausgesetzt sind. Sie sind mehr negativen Einflüssen ausgesetzt als jemals zuvor in der Geschichte. Mit diesem Programm holen wir auf und helfen ihnen, diese Schwierigkeiten zu meistern. Wir müssen noch mehr ändern. Wir müssen noch weiter vorankommen. Wir müssen unseren Unterricht und den Austausch mit unseren Jugendlichen noch weiter verbessern, damit sie das schaffen. Die meisten Lehrer werden es begrüßen. Ich glaube kaum, dass sich jemand beklagen wird, dass sich nun schon wieder etwas ändert. Die Initiative wird ein großer Segen dabei sein, die Jugendlichen gegen alles zu wappnen, was ihnen täglich begegnet.
Darf ich noch was dazu sagen? Ich kann alles bereits Gesagte bezeugen. Vor allem Schwester Oskarsens Worte über Veränderungen. Den Lehrern und uns allen möchte ich sagen, gewöhnen wir uns daran. An Veränderungen führt kein Weg vorbei. Gott und sein Reich sind in Bewegung. Alles ändert sich und wird sich weiter ändern. Und es wird sich noch mehr ändern, weil wir das Reich Gottes auf das zweite Kommen des Herrn Jesus Christus vorbereiten müssen. So weit sind wir noch nicht. Das liegt auf der Hand. Es wird aber auch weiterhin Veränderungen geben. Das wäre das eine. Die andere Sache ist die: Bei Veränderungen wie dieser müssen wir uns unbedingt zwei Fragen stellen. Erstens, was muss ich anders machen? Was muss ich anders machen? Und zweitens, was sollte ich nicht verändern? Für dieses Programm müssen wir natürlich das eine oder andere ändern. Sie haben einige Punkte bereits genannt. Anderes wiederum sollte sich auf keinen Fall ändern. Verabschieden Sie sich nicht von dem, was sich in Ihrem Zugang zu den Schülern als erfolgreich erwiesen hat. Ihre Liebe zu ihnen, der Geist des Herrn im Unterricht, Ihr Zeugnis oder dass Sie aus Ihren eigenen Erfahrungen reines Zeugnis ablegen. Daran ändert sich nichts. Das Evangelium ändert sich nicht. Was sich ändert, ist nur die Art und Weise, wie wir die Schüler einbeziehen und dass der Schriftblock nun einen thematischen Schwerpunkt hat. Wir müssen also ein paar Veränderungen vornehmen, aber vieles ändert sich auch nicht und wir müssen daran festhalten. Wir müssen darauf achten, dass wir den Unterricht immer mit dem Geist des Herrn beginnen. Wenn Sie das beachten und dieses tolle Material einsetzen, wird es großartig.
Vielen Dank. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich Schwester Oskars nur mein Wort bitten. Wir wissen, dass Sie jeden Tag für 100.000 junge Damen im Seminarunterricht beten und selbst schon Lehrerin für das Seminar am frühen Morgen waren. Was halten Sie angesichts Ihrer Erfahrung von diesem Programm, nachdem Sie es nun kennen? Was können Sie über die jungen Damen oder auch die jungen Männer im Seminar sagen?
Unsere Jugendlichen sind hervorragend. Sie übertreffen jede andere Generation, die ich erlebt habe. Ich glaube, sie wollen wirklich das Richtige tun und verstehen viel besser, wer sie sind. Sie haben von ihrer Enkeltochter gesprochen, die mit 5 Jahren die Lektion am Familienabend abhält. Das ist die Jugend, die heute zu uns in den Unterricht kommt. Ich bin begeistert, dass wir nun einen Schritt zulegen und ihnen noch mehr helfen, die Lehren Jesu Christi auf ihr Leben und ihre jeweiligen Lebensumstände zu beziehen. Die Lehre ist nicht länger etwas Abstraktes, sondern etwas, was sie sich wirklich zu Herzen nehmen und woraus sie lernen können. Ich bin so dankbar für die fortlaufende Offenbarung in der Kirche. Sie ist den Jugendlichen ein Segen und gibt ihnen Kraft. Ich bin gespannt, was aus dem Beherrschen der Lehre wird.
Vielen, vielen Dank. Elder Clark, Ihnen gehört nun das letzte Wort.
Wie ich bereits gesagt habe, sehe ich darin eine Offenbarung. Der Herr bringt uns in Stellung, damit wir die heranwachsende Generation überzeugender als jemals zuvor unterrichten und voranbringen. Wir wissen, wenn wir mit dem Herrn im Einklang leben und uns an seinen Rat und seine Offenbarungen halten, dann empfangen wir mehr Offenbarungen und größere Erkenntnis. Sie haben es ja selbst schon erlebt. Diese Neuerung ist einfach wunderbar und wird unseren Lehrern und Schülern ein großer Segen sein. Auch für unsere eigenen Familien ist sie ein großer Segen. Denn wir sollen das ja auch zu Hause ausprobieren, wenn wir noch Kinder oder Enkelkinder bei uns haben. Es wird also allgemein ein großer Segen sein. Noch ein Wort zu Bruder Webb. Ich bin mir sicher, dass Schwester Oskarsen auch für die jungen Männer betet. Denn sie sind es, die unsere jungen Damen heiraten sollen. Gemeinsam müssen sie sich darauf vorbereiten, Mutter und Vater einer ewigen Familie zu werden. Wenn wir daran immer denken und erkennen, was Gott hier eigentlich macht, dann wird alles gut. Dann haben wir eine wunderbare Zeit mit diesen Jugendlichen, denn sie sind wirklich ganz fabelhafte junge Menschen. Sie brauchen aber Führung, Unterstützung, Ermutigung und Stärkung von anderen, die auf dem Weg schon etwas weiter voraus sind und die den Herrn kennen, die ein Zeugnis von ihm und vom göttlichen Wunder des Sühnopfers haben und es jeden Tag voller Liebe zu den Kindern in den Unterricht mitbringen und sie aufbauen. Und das machen sie. Und sie können es jetzt auch so machen, dass die Schüler es toll finden. Ein großer Segen für alle.
Danke, herzlichen Dank Ihnen allen. Es war schön, bei Ihnen zu sein.
Thank you.
Vielen Dank. Dies ist ein inspirierendes Beispiel für unsere Priorität, den Rat und die Worte derer, die uns zu führen, beauftragt sind, anzuhören, uns damit zu befassen und dann entsprechend zu handeln. Die neuen Möglichkeiten werden für jeden jungen Menschen, der mitmacht, ein Segen sein. Wir stehen nun auf und singen das Lied »Wie schön die Stunde« Nummer 90 im Gesangbuch. Danach hören wir von Schwester Nilef Marriott. Schwester Marriott wurde im April 2013 als zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen berufen. Sie hat die Southern Methodist University in Dallas in Texas besucht, wo sie einen Abschluss in Englisch gemacht und ein Diplom als Lehrerin erworben hat. Mit 22 Jahren ließ sie sich bekehren und wurde dann in Cambridge in Massachusetts getauft. Ein Jahr später heiratete sie David C. Marriott im Salt Lake Temple. Das Paar hat 11 Kinder und 26 Enkelkinder. Schwester Marriott, wir freuen uns, dass Sie heute kommen konnten und dass wir von Ihnen hören dürfen. Nach Schwester Marriott hören wir von unserem Bildungsbeauftragten Elder Kimby Clark. Elder Clark, überall auf der Welt lesen unsere Lehrer immer wieder, wozu sie uns in ihrer Ansprache letztes Jahr aufgerufen haben, und sie handeln danach. Wir haben uns Ihre Worte zu Herzen genommen und sind schon gespannt darauf, was Sie uns heute sagen werden. Nach Elder Clarks Worten singen wir das Lied »O Ringe um Wahrheit« Nummer 185 im Gesangbuch. Das Schlussgebet spricht dann Schwester Naoma Draper, die Frau von Bruder Laurie Draper, einem Institutslehrer aus dem Gebiet Utah Valley Mitte.
while you're sitting down.
I hope you'll forgive me if I just make one correction in that introduction.
We have 32.
Ich möchte nur eine Korrektur anbringen. Wir haben 32 Enkel, nicht 26. Nur, dass wir hier bei der Wahrheit bleiben. Ich bin heute sehr gesegnet. Ich habe sehr viel mitgeschrieben. Wir wurden wunderbar belehrt. Und ich bin so dankbar für alles, was ich gehört habe. Wie kann ich Ihnen nur sagen, wie dankbar ich für all das bin, was das Seminar für meine Familie getan hat? Jedes unserer 11 Kinder hat 4 Jahre lang am Seminar teilgenommen. Das sind 44 Jahre Seminar. Außerdem haben wir seit 8 Jahren Enkelkinder im Seminar. Das ergibt 52 Jahre Seminarunterricht für meine Familie. Und noch viel mehr aus unserer Familie sind beim Seminar gewesen. Vielen Dank. Mit einer 15-minütigen Ansprache kann ich unmöglich zurückzahlen, was ich Ihnen an Zeit schulde. Ich möchte allerdings weniger auf die im Klassenzimmer verbrachte Zeit eingehen, sondern auf die Bekehrung, die durch die dortige Atmosphäre zustande kommt. Ist Ihnen bewusst, wie viel Einfluss Sie haben? Als berufene, eingesetzte Lehrer haben Sie fürwahr besonderen Zugang zu den Mächten des Himmels, damit diese in Ihrem Klassenzimmer wirken können. Jugendliche müssen einen deutlichen Unterschied zwischen der Außenwelt und dem Ort verspüren können, wo sie zusammenkommen. Wir sind mittendrin in der Welt, ob wir wollen oder nicht. Wir wissen jedoch alle, wie einflussreich die Meinung der anderen, der Wunsch nach Akzeptanz und Beliebtheit, weltliche Philosophien und digitale Trends sind. Wir sind davon umgeben. In einem Gedicht heißt es, die Welt ist uns zu nahe, von früh bis spät. Wie schaffen wir einen Ort, an dem die Welt an Einfluss verliert und uns nicht nahe ist? Wir setzen beständig etwas Besseres, nämlich den Heiligen Geist, an ihre Stelle. Wir erfüllen das Klassenzimmer mit Wahrheit und Ehrlichkeit, zwei Tugenden, die auf der Weltbühne fehlen. Die ehrliche Suche der Schüler nach Wahrheit kann in ihrem Klassenzimmer mit solider geistiger Erkenntnis belohnt werden, die sie mit sich nehmen, wenn sie wieder in die Welt hinausgehen. Der Retter wählte Orte, die nicht von der Welt sind, um seine Nachfolger zu unterweisen. Er lehrt auf einem Hügel, in einem Haus, neben einem Brunnen, bei einem Feld, von einem Boot aus und schließlich in dem Raum im Obergeschoss. Er kannte sein Volk. Er passte in dessen Umgebung. Er sammelte es aus der Welt und führte es in die lebendige Wahrheit seines Evangeliums. Sie, die Seminar- und Institutslehrer, können es ihm gleich tun, sei es im Klassenzimmer, in der Kirche, in einem Schulgebäude oder bei sich zu Hause. Ja, die Schüler betreten ihr Klassenzimmer mit vielen verschiedenen Einstellungen. Ich frage Sie, wie verlassen Sie es? Dies ist Ihre Gelegenheit, eine Verbindung zu machtvollen Wahrheiten herzustellen, die Bezug zu Ihrem täglichen Leben haben. Diese Verbindung bleibt nur erhalten, wenn der Heilige Geist Ihre Bemühungen unterstützt und die Atmosphäre in Ihrem Unterricht beeinflusst, sodass die Schüler diese Wahrheiten auch wirklich in sich aufnehmen und danach leben. Alles Gelächter, der Spaß und die Freundschaften, die mit dem Seminar, dem Institut einhergehen, helfen zwar. Und die Jugendlichen haben genügend davon. Aber der Unterricht darf kein oberflächliches Erlebnis sein. Nur die wahren Lehren Jesu Christi haben erlösende Macht. Und der Vater im Himmel möchte, dass seine Kinder erlöst werden. Wir wirken mit seiner Macht und unter seiner Leitung. Unser Augenmerk und das unserer Schüler muss auf die Erlösung Christi gerichtet sein, die in unserem täglichen Leben wirksam ist. Wenn unsere Schüler spüren, dass Christus ihnen hilft, die Finsternis der Welt zu überwinden, schöpfen sie Hoffnung und bauen eine Verbindung zu ihm auf. Ihr Klassenzimmer kann ein Ort sein, wo diese Verbindung hergestellt wird. Ihre Schüler erkennen und spüren, dass Christus uns auf dem Weg führt und unsere Wunden verbindet. Und dass er es früher tut, wenn Sie, die Jugendlichen, sich ihm öffnen und ihm vertrauen. Und hier kommen meiner Meinung nach Sie ins Spiel, liebe Lehrer. Bitte öffnen Sie sich den Schülern in Ihrer Klasse auf angemessene Weise. Tun Sie nicht so, als seien Sie vollkommen. Zeigen Sie ihnen, dass sie echt sind. Lassen Sie sie wissen, dass sie wie Sie Schwierigkeiten durchstehen müssen und dass sie ihr Bestes geben, um dem Erretter zu gehorchen und zu vertrauen. Ihre Schüler werden diese Authentizität begrüßen. Sie haben dann ein Muster dafür, wie sie das wahre Evangelium auf ihre eigenen Herausforderungen beziehen können, so wie sie es tun. Einen solchen Ort des Lernens zu schaffen, erfordert geistiges Urteilsvermögen. Der aufrichtige Lehrer fragt also Gott: Was muss ich tun? Die Erschaffung eines solchen Ortes erfordert Mut und Ehrlichkeit. Also geht der Lehrer in sich und fragt: Was soll ich an meiner Lehrmethode ändern? Gehe ich wirklich auf die Bedürfnisse der Schüler ein? Wie kann ich die bestmögliche Atmosphäre für das Lernen des Evangeliums schaffen? Sehen Sie, wie die Erschaffung der Erde durch den Herrn Ihnen als Muster dafür dienen kann, welches Klima Sie im Unterricht schaffen sollen? Der Herr erschuf auf Weisung seines Vaters das von Gott gestaltete Klassenzimmer, das wir Erde nennen. Durch Glauben, durch geistige Planung, durch liebevolles, systematisches Vorgehen, durch strikten Gehorsam und aufgrund seines Wissens, was die Kinder des Vaters im Himmel brauchen, um zu wachsen und gedeihen. Sie können auf begrenzte irdische Weise, wie der Herr, einen geistig gestalteten Ort der Wahrheit und der Freiheit schaffen. Ein solcher Schöpfungsakt erfordert Herzensheiligkeit. Mit halbherzigen Bemühungen lässt sich kein heiliger Ort des Lernens schaffen. Es ist Ihr Ort. Im besten Klassenzimmer gibt es meiner Meinung nach keinen leeren Raum. Es ist von Wand zu Wand und vom Boden bis zur Decke mit Liebe und Akzeptanz gefüllt und fußt auf Glauben an das Sühnopfer und die Lehren des Erretters. Ich behaupte nicht, dass alle Jugendlichen auf den ersten Blick liebenswert und angenehm erscheinen. Aber Gott liebt sie. Und er wird uns, die wir wahre Nachfolger seines Sohnes sind, mit seiner Liebe für diese Schüler erfüllen. Wenn wir mit der ganzen Kraft des Herzens darum flehen. Beim Vater im Himmel sind alle seine Kinder sicher und geliebt. Er verlangt keine Voraussetzungen dafür. Sein Sohn Jesus Christus streckt seine Arme nach allen aus und sagt: Kommt! Ganz gleich, wie stark oder schwach unser Zeugnis ist, wie wir aussehen, welche Einstellungen wir haben oder woher wir kommen. Sie, die Lehrer, können es ihm gleich tun und ihren Schülern dort begegnen, wo sie stehen, in emotionaler, geistiger und intellektueller Hinsicht. Meine Enkelin berichtete von einer lauten Demonstration, die unlängst auf dem Schulgelände gegenüber ihrem Seminargebäude stattfand. Die Schüler protestierten gegen eine Regel. Es bildete sich eine große Menschenmenge, die schrie und Transparente schwenkte. Meine Enkelin müsste an den Demonstranten vorbeigehen, um zum Seminargebäude zu gelangen. Sie erklärte: Es war irgendwie ganz seltsam. Ich musste an der Demonstration vorbeigehen und es war so schön, im Seminargebäude anzukommen. Als ich drin war, hatte ich das Gefühl, ich gehöre hierher, nicht da draußen hin. Sie fügte hinzu, dass der Seminarlehrer vor dem Gebäude stand und nach seinen Schülern Ausschau hielt und sie wie Lehi zum Seminargebäude herbeiwinkte, ein Ort, wo sie von der Liebe Gottes kosten konnten. Was verlieh ihr den Mut, an der grünen Menge vorbei weiterzugehen, bis sie im Seminargebäude war? Welche Anziehungskraft hat dieser Unterricht, die ihr half, weiterzugehen? Sie hätte an diesem Tag ohne weiteres mit dem Seminar aussetzen können. Doch sie ging hin. Weshalb? Sie spürte, dass sie dorthin gehört. Sie ist dort erwünscht und geliebt. Sie vertraute dem Zustand des Klassenzimmers und dem Zustand des Herzens ihres Lehrers. Der Himmel ist ein Ort, sagte Präsident Spencer W. Kimball, aber auch ein Zustand. Für die Schüler ist es ein Segen, ein Klassenzimmer zu betreten, dessen Zustand ein himmlisches Gefühl auslöst. Dann können wir gemeinsam mit den Jugendlichen auf ihre Fragen Sorgen und Schwierigkeiten eingehen und ihnen zeigen, wie die Lehre ihre Fragen beantwortet. Chad Webb, Administrator für Seminarinstitut, hat gesagt, wir werden künftig einen besseren Unterricht abhalten, indem wir mit Hilfe des Heiligen Geistes so lehren, dass junge Menschen geschützt und erbaut werden und es ihnen leichter fällt, sich dem Erretter der Welt zu nähern. Meine Enkelkinder fühlen sich im Seminarunterricht geschützt und werden erbaut. Ein Enkel hat erzählt, dass die Schüler, wenn sie von der Schule zum Seminargebäude gehen, manchmal ausgebuht und mit höhnischen Rufen verspottet werden. Rufe wie, hey, du Mormone! Erinnert diese Situation nicht an 1. Nephi 8,33, wovon denen im großen und geräumigen Gebäude die Rede ist? Sie deuteten mit dem Finger der Verachtung auf mich und auf diejenigen, die ebenfalls von der Frucht aßen. Aber wir beachteten sie nicht. Die Entschlossenheit meines Enkels beruht unter anderem auf der Gewissheit, dass es in seiner Seminarklasse eine geistige Kraft gibt. Er weiß, dass ihn in seiner Klasse Akzeptanz, Geborgenheit und Wahrheit, die ihn erbaut und schützt, erwarten. So kann er die Verachtung der Welt ignorieren, sie nicht beachten. Seminar- und Institutsklassenzimmer vermitteln dem suchenden Schüler ein Gefühl für seinen Platz. Ich glaube, dass ihr Klassenzimmer zu heiligem Boden wird, wenn der Geist anwesend ist und den Schülern bezeugt, dass sie ein wichtiger Teil des Plans des Vaters im Himmel in diesen letzten Tagen sind und dass sie gebraucht werden. Die Jugendlichen kommen zu ihnen. Das erfordert Glauben von ihnen. Was erwartet sie in ihrem Unterricht? Letzten November habe ich mich mit einigen intelligenten, treuen jungen Damen in Kambodscha und in der Mongolei unterhalten. Sie legten für Christus Zeugnis ab und ich war von ihrem festen Glauben beeindruckt. Ich fragte sie, was hilft euch, einen starken Glauben an Jesus Christus zu bewahren, wenn ihr keine Schulfreunde oder Eltern habt, die das gleiche glauben wie ihr? Die Antwort lautete immer wieder, das Seminar. Warum das Seminar? Fragte ich. Sie antworteten, weil ich dort mehr über das Evangelium lerne und weil ich mich dort gut fühle. Viele der Schüler, die hereinkommen und dann vor ihnen sitzen, plagen Zweifel im Zusammenhang mit Grundsätzen des Evangeliums oder der Geschichte der Kirche. Betrachten Sie Ihr Klassenzimmer als einen Ort der Klarheit, des Glaubens und der Akzeptanz aller Schüler. Ganz gleich, wie Ihre Glaubensansichten sind. Sagen Sie zu allen, kommt und bringt euren Glauben. Es kommt nicht darauf an, wie stark er ist. Ich biete euch einen Ort, an dem ihr geliebt und akzeptiert werdet. Wenn die Schüler nicht erkennen, wie sie die Lektion, die sie vermitteln, auf ihr Leben übertragen können, hören sie nicht zu und beteiligen sich nicht, vor allem, wenn sie innere Konflikte haben. Sind die Lehrer bereit, offene und ehrliche Gespräche über Ängste und Zweifel zuzulassen, die ihre Schüler haben könnten? Helfen Sie ihnen erkennen, wie ihnen das Evangelium in ihrer konkreten Situation helfen kann und diese mit der Lehre zu verknüpfen? Ich werde das nochmal wiederholen. Sie müssen das Evangelium mit der Lehre verknüpfen. Wenn ich sonntags an einem Unterricht für Jugendliche teilnehme oder mich mit Unterrichtsberichten von unserem internationalen Hauptausschuss befasse, vergleiche ich einige Jugendliche mit den Scharen von Menschen, die Lehi sah. Die Jugendlichen von heute halten an der eisernen Stange fest, aber die telestialen Nebel der Finsternis umtosen sie. Ein aufmerksamer Lehrer hört ihren Bemerkungen, die von der Welt negativ beeinflusst sein könnten, liebevoll zu. Er lässt die Jugendlichen über ihre Schwierigkeiten sprechen oder den schwachen Glauben in Frage stellen, den sie haben mögen. Können Sie in Ihrem Unterricht über Ihre Unsicherheit sprechen? Sie brauchen einen sicheren Ort, an dem Sie dem Nebel entkommen und Ihren Wirkungsbereich betreten, wo Sie felsenfesten Glauben vorfinden und genährt werden. Sie brauchen ein Gefühl für Ihren Platz und müssen sich zugehörig fühlen. Wenn Sie mit einer aufrichtigen, wissbegierigen Einstellung kommen und wirklich Klarheit über das Evangelium haben möchten, kommt Ihnen die verantwortungsvolle Aufgabe zu, einfühlsam zuzuhören und Sie anzuspornen, Antworten zu entdecken, die von prophetischem Rat, Evangeliumslehre und der Geschichte der Kirche untermauert werden. Wie machen Sie das? Ihre eigenen authentischen Erlebnisse und Ihr Zeugnis berühren die Jugendlichen. Das Vertrauen in Sie, das Sie zum Ausdruck bringen, hinterlässt einen tiefen Eindruck. Sie erkennen, ob Sie sich ernsthaft bemühen, Sie und Ihre Anliegen zu verstehen. Wir alle kennen dieses Zitat. Aber ich werde es trotzdem anbringen, weil es wirklich gut ist. Elder M. Russell Ballard hat gesagt, die Tage sind vorbei, da ein Schüler eine aufrichtige Frage stellen und der Lehrer antworten konnte, mach dir keine Sorgen. Die Tage sind vorbei, da ein Schüler ernsthafte Bedenken äußern konnte und der Lehrer einfach Zeugnis gab, um dem Thema aus dem Weg zu gehen. Die Tage sind vorbei, da ein Schüler von Menschen geschützt war, die die Kirche angriffen. Zuverlässiges Material der Kirche bietet Führung bei einigen komplexen Fragen zum Evangelium. Die Jugendlichen brauchen relevante Antworten und müssen ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können. Ein guter Seminarlehrer in New York schrieb mir, ich spüre den Geist am stärksten, wenn die Schüler über ihre Erfahrungen und ihre Fragen und Gefühle sprechen. Es lässt sich nicht leugnen. In den Grundlagen für das Beherrschen der Lehre steht, es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Suche nach der Erkenntnis von Wahrheit, dass wir Fragen stellen und nach Antworten suchen. Manche Fragen von Schülern oder der Ton, in dem sie sie stellen, mögen feindselig klingen. Lieben Sie die Schüler so, wie sie sind, und lassen Sie sie wissen, dass Sie ihre aufrichtige Suche schätzen. Wenn wir die Antwort nicht wissen, sagen wir, ich weiß es nicht, aber ich möchte trotzdem mit dir darüber sprechen. Und dann arbeiten Sie respektvoll und gebeterfüllt mit den Schülern zusammen, um die beste verfügbare Antwort zu finden. Sie müssen jedoch aufhören, die Schüler löffelweise mit allen Antworten zu Evangeliumsfragen zu füttern. Lehrer, bitte werfen Sie Ihren Löffel weg und geben Sie Ihren Schülern eine Schaufel. Sie müssen auch selbst nach den Antworten graben. In den Grundlagen zum Beherrschen der Lehre heißt es weiter, dass die Schüler geistige Erkenntnis erlangen, wenn sie voll Glauben handeln, Themen und Fragen aus einem ewigen Blickwinkel betrachten und noch tiefer graben, um durch Gott gegebene Quellen Verständnis zu erlangen. Mir gefällt die Botschaft, die der Ausrichtung auf das Beherrschen der Lehre zugrunde liegt. Streng dich ernsthaft an zu lernen und wende dann das, was du gelernt hast, im täglichen Leben an. Der Zustand Ihres Klassenzimmers bildet das Saatbeet für diese geistige Anstrengung. Eine ursprüngliche Bedeutung des Wortes Seminar lautet Saatbeet. Bei Ihnen werden die Samen des Glaubens und des gelebten Evangeliums genährt und gehegt. Ich bitte Sie, die Seminar- und Institutslehrer, in Ihrem Klassenzimmer eine Atmosphäre des Vertrauens, des Glaubens und der Anwendung zu schaffen. Einen gesunden Ort, wo geistiges Wachstum stattfinden kann. Ja, sogar einen Ort der Heilung, wo unsichtbarer Kummer, Zweifel an der Wahrheit des Evangeliums und Verwirrung, was die eigene göttliche Identität angeht, geheilt werden können. William Wordsworth schreibt über uns als Neugeborene. Nach uns ziehen Wolkenglanz und Glorienschein. Von Gott wir kommen, er ist unser Heim. Können Sie Ihre Schüler als von Neuem Geborene vor sich sehen, die wie eine Wolke des Vertrauens in Jesus Christus eingehüllt sind, wenn sie ihr Klassenzimmer verlassen und sich wieder der Welt stellen? Ich habe Vertrauen in Jesus Christus, weil ich die bekehrende Macht seines Sühnopfers kenne. Ich kenne seine unendliche Gnade, Vergebungsbereitschaft und Liebe, mit der er den umkehrwilligen und belehrbaren Wahrheitssuchenden retten möchte. Sie haben den göttlichen Auftrag, mit Weisheit und Liebe die Bedürfnisse Ihrer Schüler wahrzunehmen und durch den Geist zu lehren. So winken Sie sie herbei, den Nebel des Unglaubens zu verlassen und an einen Ort der Wahrheit, der Sicherheit und des Glaubens zu kommen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. bin Ihnen sehr dankbar. Ich habe Sie sehr lieb und ich weiß, dass auch unser Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus Sie lieben. Ich hoffe, dass Sie diese Liebe heute verspürt haben und dass Sie sich auch weiterhin geliebt und geschätzt fühlen, wenn ich nun zu Ihnen spreche. Dies ist eine herrliche Zeit im Reich Gottes und im Bildungswesen der Kirche. Was wir heute über das Seminarprogramm Beherrschen der Lehre erfahren haben, gehört zu vielen wichtigen, eindrucksvollen Offenbarungen, die der Vater im Himmel uns zum Wohle des Bildungswesens der Kirche gibt. Gemeinsam mit Ihnen freue ich mich darüber, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, in der wir sehen, wie das große Werk des Herrn auf solch erstaunliche Weise dahinrollt. In diesem Geist der Liebe, Dankbarkeit und Freude möchte ich heute zu Ihnen über die Zukunft des Bildungswesens der Kirche sprechen. Dies ist das dritte Mal, dass ich zu Ihnen spreche, seit ich Bildungsbeauftragter der Kirche geworden bin. Im August 2015 habe ich Ihnen erklärt, dass wir den großen Aufgaben gerecht werden müssen, die uns aufgetragen wurden. Damals habe ich gesagt, dass wir die heranwachsende Generation gründlicher und überzeugender unterweisen müssen denn je. Das bedeutet, dass wir alle besser sein und unsere Aufgaben besser erledigen müssen denn je. Im Februar 2016 habe ich diesen Gedanken wiederholt und Ihnen das Gleichnis von der Kindergartenbeauftragten erzählt. Ich habe bezeugt, dass wir, wenn wir mit Glauben an Christus handeln, Geduld üben und eifrig sind, dank der Gnade Christi ganz gewiss Lehrer sein können, die von Gott gekommen sind. Heute wiederhole ich diese Gedanken. Wir müssen die heranwachsende Generation noch gründlicher und überzeugender unterrichten, als wir es je zuvor getan haben. Das bedeutet, dass wir alle besser sein und unsere Aufgaben besser erledigen müssen denn je. Wenn uns das gelingt, sind wir Lehrer, die von Gott gekommen sind. Wir alle müssen den Rat in diesen inspirierenden Worten von Präsident Thomas S. Monson beherzigen. In der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, sind wir alle Lehrer und Lernende zugleich. An uns alle ergeht die sanfte Bitte unseres Herrn: Lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wenn wir der sanften Aufforderung Jesu, von ihm zu lernen, folgen, erhalten wir Anteil an seiner göttlichen Kraft. Lassen Sie uns deshalb im Geist des Gehorsams vorwärts gehen. Folgen wir unserem großen Vorbild und lehren und lernen wir so, wie er das von uns erwartet. Jetzt, im Juni 2016, können wir etwas weiter in die Zukunft des Bildungswesens der Kirche blicken. Und zwar mit größerer Klarheit und Erkenntnis als im vergangenen August. Ich möchte Ihnen mitteilen, was wir seit damals vom Herrn empfangen haben und was dies für uns alle bedeutet. Im vergangenen Herbst haben wir erst mit dem Führungskomitee im Bildungsausschuss und dann mit dem ganzen Ausschuss darüber beraten, wie wir mehr Mitglieder in der ganzen Kirche erreichen und ihnen die Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen können, die das Bildungswesen der Kirche bietet. Im November haben wir dem Bildungsausschuss der Kirche einen Vorschlag unterbreitet, und er hat das folgende Konzept genehmigt. Das Bildungswesen der Kirche setzt alles daran, den Mitgliedern der Kirche überall dort Bildungsmöglichkeiten zu bieten, wo die Kirche organisiert ist. Der Ausschuss stimmte dem Vorschlag zu. Wir haben dieses Unterfangen, die weltweite Bildungsinitiative von CES, genannt. Letztendlich wird die Initiative Folgendes umfassen: Religionsunterricht als wesentlicher und grundlegender Bestandteil jedes Programms, das wir anbieten. Sekundarausbildung von der 7. bis zur 12. Klassenstufe. Englischunterricht, ein preisgünstiges Fernstudienprogramm namens Pathway Academic Start, Fachausbildungen mit Erwerb eines Abschlusszeugnisses, Associate- und Bachelor-Abschlüsse in ausgewählten Fächern sowie Masterabschlüsse. Wie beim Programm Academic Start sind die Gebühren auch für diese Programme so gering, dass jeder, der möchte, daran teilnehmen kann. Ferner werden wir uns gemeinsam mit Mitarbeitern der Abteilung Eigenständigkeitsförderung und des Ständigen Ausbildungsfonds darum kümmern, den Teilnehmern Zugang zu den Bildungsmöglichkeiten zu verschaffen, die sie brauchen. Zusammen mit dem Konzept und den verschiedenen Bildungsmöglichkeiten haben wir außerdem Richtlinien für die Initiative festgelegt. Ich habe sie hier in 4 Grundsätzen zusammengefasst. Erster Grundsatz: Bildung, das Bemühen um Vollkommenheit, ist ein geistiges Erlebnis. Sie ist für den Aufbau des Gottesreiches und für die Errichtung Zions unabdingbar. Unbedingt dazu gehören der Religionsunterricht, gute Erlebnisse bei Zusammenkünften sowie ein geistiger Schwerpunkt, wenn man sich über das Internet Wissen aneignet. Zweiter Grundsatz. Die weltweite Bildungsinitiative wird in Zusammenarbeit mit allen CES-Bildungseinrichtungen durchgeführt. Wir werden mit der Abteilung Eigenständigkeitsförderung, der Missionsabteilung und anderen Abteilungen der Kirche zusammenarbeiten und so viele bereits bestehende Hilfsmittel, Kurse und Programme heranziehen wie möglich. Dritter Grundsatz. Der Unterricht findet über das Internet sowie im Rahmen von Aktivitäten in Institutszentren und Gemeindehäusern vor Ort statt. Ein wichtiger Punkt bei der Initiative ist, dass der Unterricht an Bildungseinrichtungen vor Ort, darunter Fachhochschulen, Hochschulen und Universitäten, stattfindet, und zwar in Verbindung mit dem Religionsunterricht in einem dort vorhandenen Institutszentrum. Vierter Grundsatz. Die Teilnehmer erhalten den Zugang zu den Programmen über ihre Gemeinde oder ihren Pfahl. Dabei werden sie von den Priestertumsführern angeleitet und von CES und der Abteilung Eigenständigkeitsförderung unterstützt. Dieses Muster gewährleistet, dass Gebietspräsidenten, Gebietsiebziger, Pfahlpräsidenten und Bischöfe oder Zweigpräsidenten die Initiative in ihren geistlichen Dienst einbeziehen. So wird die Arbeit unter der Leitung derjenigen durchgeführt, die Priestertumsschlüssel innehaben. Die weltweite Bildungsinitiative hat bedeutsame Auswirkungen für Sie als Lehrer, Leiter oder Administrator bei S&I. Sie spielen dabei eine wesentliche Rolle. An allererster und oberster Stelle steht, dass der Religionsunterricht die Grundlage jedes Programms ist, das wir anbieten. Bei allen Zielen der Initiative steht das Evangelium im Mittelpunkt. Daher ist es absolut entscheidend, dass das Evangelium gelehrt wird. Zweitens werden durch die weltweite Bildungsinitiative viel mehr Leute am Institut teilnehmen. Dies ist bereits bei dem Programm Pathway Academic Start geschehen und wir gehen davon aus, dass die Anzahl der Teilnehmer weiter steigen wird. Drittens ist S&I für die Umsetzung und Leitung des Sekundarausbildungsprogramms verantwortlich, das zur Initiative gehört. Nach diesem Muster gehen wir beispielsweise bei 3 Pilotprogrammen im Pazifikraum vor. Der Schwerpunkt unserer Pilotprogramme in Samoa, Vanuatu und Papua-Neuguinea liegen darauf, dass Risikoschüler Nachhilfe erhalten und dass man Englischkenntnisse erwerben kann. Viertens verschafft uns die Initiative sehr wichtige Möglichkeiten, unseren Blick auf diejenigen zu richten, die benachteiligt sind oder zu kämpfen haben. Der Erretter hat uns aufgefordert, seine verlorenen Schafe ausfindig zu machen. Durch die Initiative und durch ihre Bemühungen tun wir dies in zeitlicher und geistiger Hinsicht. Brüder und Schwestern, Ihnen ist hoffentlich klar, dass der Herr mit großer Macht auf der Erde wirkt, um vielen weiteren seiner Kinder Bildung zu ermöglichen und um in seinem Reich das Lernen und Lehren in allen möglichen Bereichen zu verstärken. Der Herr fordert uns auf, Neues auszuprobieren. Er weist uns an, künftig anders zu arbeiten. Wir sind auf einem Weg in die Zukunft, der uns geistig und pädagogisch gesehen auf neues Terrain führt. Der Herr fordert uns auf, Neues auszuprobieren. Er weist uns an, künftig anders zu arbeiten, unsere Aufgaben besser zu erfüllen und besser denn je zu sein. Und so, meine lieben Brüder und Schwestern, fordere ich Sie auf, wie die Söhne Mosias zu werden. So beschreibt Mormon Ammon und dessen Brüder. Sie waren in der Erkenntnis der Wahrheit stark geworden, denn sie waren Männer mit gesundem Verständnis und sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu kennen. Aber das ist nicht alles. Sie hatten sich vielem Beten und Fasten hingegeben. Darum hatten sie den Geist der Prophezeiung und den Geist der Offenbarung. Und wenn sie lehrten, so lehrten sie mit Macht und Vollmacht von Gott. Mormon hat den Einfluss der Söhne Mosias auf die Menschen, die sie unterwiesen, so beschrieben. Und so wahr der Herr lebt, so gewiss war es, dass alle, die glaubten oder alle, die zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht wurden, durch das Predigen Ammons und seiner Brüder gemäß dem Geist der Offenbarung und der Prophezeiung und der Macht Gottes, die in ihnen Wundertaten wirkte. Ja, ich sage euch, so wie der Herr lebt, so fielen diejenigen Lamaniten, die ihrem Predigen glaubten und sich zum Herrn bekehrten, niemals ab. Die Aufforderung, wie die Söhne Mosias zu werden, ist die Aufforderung, den Geist der Offenbarung und der Prophezeiung zu haben. Dann kann uns der Herr nämlich führen, wenn wir die anstehenden Änderungen vornehmen. Es ist die Aufforderung, den Geist der Offenbarung und der Prophezeiung bei uns zu haben, damit Gott, wenn wir lehren und Zeugnis geben, Wundertaten in unseren Schülern wirken kann. Auch das Wunder der Bekehrung. Den Geist der Offenbarung bei uns zu haben, erfordert Arbeit, geistige Arbeit. Er kommt durch viel Fasten und Beten zu uns, durch Gehorsam, Opfer und Hingabe und durch Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Joseph Smith hat gesagt, man kann daraus Nutzen ziehen, dass man auf die ersten Anzeichen des Geistes der Offenbarung achtet. Zum Beispiel, wenn jemand spürt, dass reine Intelligenz in ihn einströmt, taucht vielleicht plötzlich ein Gedanke in ihm auf. Und wenn er diesen beachtet, wird er ihn noch am gleichen Tag oder bald darauf verwirklicht sehen. Und wenn man auf diese Weise den Geist Gottes kennen und verstehen lernt, kann man in das Prinzip Offenbarung hineinwachsen, bis man vollkommen wird in Christus Jesus. Alma und die Söhne Mosias hatten viel Erfahrung mit dem Heiligen Geist, und das brauchen auch wir. Sie lernten, wie der Heilige Geist auf sie einwirkte. Sie verstanden, was er ihnen sagte. Sie handelten nach dem, was sie vom Herrn erhalten hatten, und durch die Barmherzigkeit und Gnade Jesu Christi wuchsen sie in das Prinzip Offenbarung hinein, und das müssen wir auch. Ihre Empfänglichkeit für den Geist und ihre Fähigkeit, Offenbarung von Gott zu erlangen, nahm so sehr zu, dass sie zu einem machtvollen Werkzeug in seinen Händen wurden, und das müssen wir auch. Wir müssen Evangeliumslehrer sein, die den Geist des Herrn bei sich haben und wissen, wie der Geist wirkt. Unsere Schüler brauchen mehr geistige Erkenntnis in Herz und Sinn. Erkenntnis, die man nur durch den Heiligen Geist erlangen kann. Wir müssen Lehrer sein, die Offenbarung von Gott empfangen, damit wir seine Kinder führen und dazu anspornen können, geistige Erkenntnis durch die Macht des Heiligen Geistes erlangen zu wollen und zu erhalten. Die Einführung des Programms Beherrschen der Lehre verdeutlicht noch mehr, dass wir Lehrer sein müssen, die Fragen schätzen. Wir müssen nicht nur bereit sein, Fragen zu beantworten, sondern wir müssen jede Frage begrüßen, ernst nehmen und mit unseren Schülern durch den Geist der Offenbarung besprechen. Wir möchten, dass diese Schüler das Seminar als einen Ort betrachten, wo sie Fragen stellen und Antworten erhalten können. Wir müssen darauf vorbereitet sein, ihnen dabei zu helfen, dass sie sich um geistige Erkenntnis bemühen. Wir müssen Lehrer sein, die mit Urteilsvermögen zuhören, die sich vorbereiten und dazu selbst in die Lehre und die Geschichte der Kirche einarbeiten und die Fragen auf inspirierte Weise besprechen können, weil sie den Geist der Offenbarung bei sich haben. Das Gleiche gilt für den Geist der Prophezeiung. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophezeiung. Jedes Mal, wenn wir über Christus sprechen oder Zeugnis für ihn ablegen, wird unser Herz und unser Sinn, ebenso wie Herz und Sinn unserer Schüler, auf natürliche Weise zur Zukunft hingelenkt. Wenn wir mit gläubigem Auge vorausblicken, sehen wir uns in einer Zukunft, die besser ist als unsere gegenwärtige Situation. Ganz gleich, ob wir Umkehr, Vergebungsbereitschaft, Heilung oder göttliche Hilfe bei Prüfungen besprechen. Wir können nicht Zeugnis für die erlösende und stärkende Macht Christi ablegen, ohne vom Geist der Prophezeiung erfüllt zu sein. Wir müssen Lehrer sein, die ein festes, beständiges Zeugnis von Christus haben und mit dem Geist der Prophezeiung über seine heilende Macht und seine erlösende Liebe sprechen. Wenn wir die Schüler lehren, sich Christus zuzuwenden und ihnen verheißen, dass er sie von Sünden reinigen und ihre verwundete Seele heilen wird, ist das eine Prophezeiung. Die Schüler, die Glauben haben, wissen dann tief in sich, dass das, was wir über den Erretter und Erlöser und über ihr Leben gesagt haben, wahr ist. Ich möchte Ihnen von einem Erlebnis berichten, bei dem ich etwas durch den Geist der Offenbarung und Prophezeiung vermitteln konnte. Vor Jahren besuchte ich mit einem Pfahlpräsidenten eine junge Familie, in der nicht alle der Kirche angehörten. Der frisch gebackene Vater war in der Kirche aufgewachsen, war aber seit 7 Jahren inaktiv. Seine Frau, die kein Mitglied der Kirche war, hatte kurz zuvor ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Nachdem ich mit ihnen geplaudert hatte, hatte ich das Gefühl, ich solle mich direkt an die junge Mutter wenden. Ich schaute sie an und sagte, es ist herrlich, Mutter zu sein. Diese Worte kamen mir genau in dem Moment in den Sinn, in dem ich sie aussprach. Kaum hatte ich das gesagt, brach die junge Mutter in Tränen aus und lief aus dem Zimmer. Ihr Mann, ein junger Mann, der seit 7 Jahren nicht mehr in der Kirche gewesen war, blickte uns an und sagte, ich glaube, das ist das erste Mal, dass meine Frau den Heiligen Geist verspürt hat. Als seine Frau zu uns zurückkam, sagte ich zu ihr, es ist wirklich herrlich, Mutter zu sein. Das kleine Mädchen in ihren Armen ist eine Tochter des Vaters im Himmel. Er hat sie ihnen anvertraut. Sie haben eine wunderbare Familie und sie und ihr Mann und dieses kleine Mädchen können für immer zusammen sein. Damit dies geschehen kann, müssen sie jedoch in den Tempel des Herrn gehen und aneinander gesiegelt werden. Und dafür müssen sie sich taufen lassen und ein Mitglied der Kirche werden. Und dafür wiederum müssen sie mit den Missionaren sprechen. Sie versprach, darüber nachzudenken. Wir luden sie zur Pfahlkonferenz ein und beteten mit ihnen. Ich hatte diese kurze Ansprache nicht vorbereitet. Es kam mir einfach in den Sinn. Am darauffolgenden Tag kamen sie zur Konferenz. Nach der Versammlung sah ich sie auf dem Flur. Ihr Gesichtsausdruck sah jetzt völlig anders aus. Beide waren voller Licht. Dieses Licht war noch heller, als Sue und ich sie 2 Jahre später im Rexburg Idaho Tempel sahen. Sie wurden aneinander gesiegelt und ihre 2-jährige Tochter sowie ein neugeborenes Brüderchen wurden an sie gesiegelt. Brüder und Schwestern, der Herr wirkt Wundertaten, wenn wir andere durch den Geist der Offenbarung und den Geist der Prophezeiung unterweisen. Ich möchte mit den Worten schließen, die ich eingangs sagte. Ich habe sie sehr lieb. Und ich weiß, dass auch unser Vater im Himmel und sein Sohn, der Herr Jesus Christus, sie lieben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Herr sie vorbereitet und in dieses große Werk gesetzt hat. Es ist wahrlich ein großes Werk. Der Herr hat uns dazu berufen, Großes zu leisten. Die weltweite Bildungsinitiative ist etwas Großes. Wenn man ein Lehrer ist, der von Gott gekommen ist, ist das etwas Großes. Wenn man jemanden mit dem Geist der Offenbarung und Prophezeiung unterweist, ist das etwas Großes. Das, wozu der Herr uns berufen hat, kann manchmal beängstigend sein. Die Worte von Präsident Monson, unserem lieben Propheten, können uns Mut machen. Er sagte, wenn sich irgendjemand, der meine Stimme hört, für nicht bereit oder sogar für nicht fähig hält, eine Berufung anzunehmen, nämlich zu dienen, Opfer zu bringen und für andere ein Segen zu sein, sollte er bedenken, wen Gott beruft, den befähigt er auch. Wenn wir würdig sind und mit unerschütterlichem Glauben danach streben, die uns bestimmten Aufgaben zu erfüllen und uns dabei um Inspiration vom Allmächtigen bemühen, können wir Wunder wirken. Ich weiß, dass dies wahr ist. Ich gebe Zeugnis, dass Gott unser Vater lebt und dass Jesus der Messias, unser Erretter und Erlöser ist. Dies ist seine Kirche und wir stehen in seinem Auftrag. Dies bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Lieber Vater im Himmel, wir sind dir heute sehr dankbar für die Gelegenheit, dass wir hier zusammenkommen konnten als Seminar- und Institutslehrer, dass wir belehrt wurden und unterwiesen wurden, sodass wir jetzt wissen, was wir tun müssen, damit wir in deinem Werk noch besser arbeiten können. Wir sind dankbar für unsere Führungsbeamten, dass sie inspiriert sind. Hilf uns, dass unsere Herzen weich sind, sodass wir die Änderungen machen, die uns angetragen wurden, sodass die wachsende Generation inspiriert und gesegnet wird, sodass das große Werk auf Erden vorangeht. Wir sind dankbar für das Evangelium und für den liebenden Propheten. Hilf uns, dass wir ihm auch wirklich folgen. Und dass wir die Dinge tun, um die wir gebeten werden. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.